Hallo, wir sind jetzt hier in Göttingen an der Station und nehmen kurz für euch auf. Ich bin Sana.
Und hier ist Sina, eine Special-Folge von Diasporasia.
Wuhu!
Wir haben es nicht geschafft, in der Bahn zu podcasten, weil irgendwie es war zu laut. Und jetzt stehen wir hier so, ich stehe im Zug, Sana steht am Bahnsteig und gleich fährt der Zug weiter und wir versuchen noch ein paar Sachen zu sagen.
Genau. Ich bin heute unterwegs zu einem Spoken-Word-Event von einem Black POC-Kollektiv. Bin echt gespannt, freue mich schon voll. Es geht um Texte gegen Rassismus. Und ja, morgen sehen wir uns in Berlin.
Beim Barcamp für antirassistischen Netzaktivismus vom Young Migrants Blog. Und auch noch bei We Are Not Same Same.
Genau.
Das heißt, ihr hört bestimmt auch was von Sana die nächsten Tage.
Genau, hoffentlich. Ich kann es ja morgen ein paar Clips aufnehmen.
Ja, auf jeden
Fall. Von den Texten. Und am Sonntag ist ja ein Open Mic, meintest du?
Genau.
Bei Same Same.
Ja. Das heißt super cool. Viel. Okay, dann sehen wir uns.
Okay, dann sehen wir uns.
Das ist immer gut.
Tschüss. Ciao, bis morgen.
Bis dann. Und
herzlich willkommen zu einer Special-Folge von Diasporasia Podcast. Wir sind gerade in Berlin. Ihr habt es ja gerade schon ein bisschen gehört. Wir sind gestern nach Berlin gefahren. Zufällig habe ich noch Sana getroffen im Zug, was mal witzig war. Genau, wir haben es nämlich noch nicht geschafft, den dritten Teil unserer Serie Nachhaltiger Aktivismus aufzunehmen. Beziehungsweise wir haben es aufgenommen, aber es hat, ich habe zu viel rumgefuchtelt und dann war das Kabel vom Mikro nicht richtig drin und dann war die Aufnahme kaputt. Deswegen müssen wir es nochmal machen und machen das ja mit Gast. Deswegen dauert es noch ein bisschen, bis wir da irgendwie einen guten Termin haben, das zu machen. Aber wir sind jetzt dieses Wochenende in Berlin und sind bei verschiedenen Veranstaltungen und dachten, wir machen so ein bisschen On-the-Road-Podcasting und erzählen euch, was hier so geht und was für Leute wir treffen und so weiter.
Genau, die Veranstaltungen sind die erste ist Migrant Voices in Social Media vom Young Migrants Blog. Uns geht es um, es ist ein Barcamp für antirassistischen Netzaktivismus. Dort sind wir an einem Stand und es gibt außerhalb noch so Podiumsgespräche, Inputs, genau. Und danach sind wir bei dem We Are Not Same Same. Das ist quasi die Follow-up-Veranstaltung zu dem I'm Not Your Fortune Cookie-Event, was wir auch beworben haben vor ein paar Monaten. Und so für Queer Asians und Friends und Allies. Genau, wo es verschiedene Workshops gibt, Kunst und auch so Panels und Inputs, Podiumsgespräche über die nächsten zwei Tage, also jetzt über den Samstag und über den Sonntag.
Genau.
Sina macht einen Siebdruck-Workshop.
Und so ein Stand, wo ich so Siebdruckkram auch gegen Soli-Spende rausgebe. Ja. Und wir freuen uns voll, es wird bestimmt voll gut. Ja. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Also ihr hört dann später was von uns.
Wir sind jetzt beim Migrant Voices in Social Media und haben super coole Leute kennengelernt und wir dachten, wir geben die Plattform mal weiter, dass Leute ihre Projekte vorstellen können. Wollt ihr ein bisschen was erzählen?
Ja, also ich bin Manik von My Migrant Mama
und ich bin Melissa von My Migrant Mama.
Genau. Okay, also Migrant Mama, was geht's in Migrant Mama? Es geht eigentlich darum, dass wir sagen, okay, Migration muss gefeiert werden. Wir sind beide Migrantinnen, also ich zweite Generation und Melissa, sagen wir gerne, zweimal erste Generation, weil sie ist einmal nach Italien und dann nach Deutschland migriert. Und wir sagen auch, wir sind total stolze Migrantinnen und wir hätten gerne schon als Kinder diesen Stolz gehabt und diese Freude. Und wir wollen das mit der Welt teilen und vor allem wollen wir es auch mit den Nicht-Migranten teilen, weil die viel zu oft Migration als etwas negativ Behaftetes, Schweres sehen. Oder wir lernen Migrantinnen kennen, die sagen, nein, ich bin gar keine Migrantin. Und sagen, nein, wir müssen das feiern, wir sind stolz und wir wollen damit angehen. So, das ist My Migrant Mama. Und gerade arbeiten wir an einem Buch, in dem wir Geschichten erzählen von Migrant Mamas aus der Perspektive ihrer Töchter.
Mit was für Leuten habt ihr schon gesprochen für das Buch?
Wir haben mit 11 verschiedenen Töchtern gesprochen. Und wir haben 10 verschiedene Länder. Also wir haben 2 Tochter kommen aus Indien, aber eine, also nicht die Tochter, sondern die Mutter, die kommen aus Indien, eine Nordindien, eine Südindien. Und die anderen, die haben verschiedene Migrationshintergründe? Ja, Migrationshintergründe, zum Beispiel Bolivien, wir haben auch Mexiko, Korea, Philippinen, Türkei, Türkei, Kasachstan,
Irak,
Irak, wer fehlt noch? Also zweimal Indien, dann haben wir eine Bonusgeschichte, richtig, also von einer Mama, die eigentlich Deutsche ist, eine deutsche Mama, die in Ausland gegangen ist. Sie wohnt oder sie ist nach Holland migriert, also es ist auch nicht so weit weg und wir waren immer noch überrascht, wie viel oder wie immer noch Migrationsgeschichte so stark war. Also das, wir sprechen immer noch über Europa, also Deutschland, die Niederländer, es ist nicht so weit weg, es ist vielleicht nicht so schwierig, aber es war schon sehr schwierig und auch eine tolle Geschichte.
Ja. Und für die Leute, die euch unterstützen wollen, wie kann man euch unterstützen bei eurer Arbeit? Vielleicht irgendwie Website, Plattform, wie könnt ihr Unterstützung gebrauchen?
Ja, also wir haben beschlossen als erstes, der erste Schritt, den wir machen, ist ein Buch mit den Geschichten der Töchter. Es wird noch viel mehr kommen, aber der erste Schritt ist das Buch, das wir zum Weltfrauentag nächstes Jahr rausgeben werden und auch verkaufen werden. Und natürlich kauft unser Buch. Aber wir haben hier eine sehr interessante Position, dass unser Buch, wir sind noch auf der Titelsuche, was passt am besten, bleib einfach bei Migrant Mama, up to date bleiben. Uns gibt es auf Instagram, auf Facebook. Und wir haben auch eine Coming Soon Page.
Ja, bei Migrant Mama. Das heißt, ihr findet uns überall für jetzt unter My Migrant Mama, okay, auf Social Media und Coming Soon Page. Wir werden gucken, ob wir immer noch dieser Titel benutzen.
Ansonsten kann man uns immer unterstützen, indem man möglichst oft die Geschichte erzählt, die man zu erzählen hat, von der Mama, vom Papa, von Migration, und möglichst stolz darauf ist und das nach außen hin trägt, weil viel zu oft bleiben wir in unserer Community. Also, dass wir mit anderen Migrantenkindern darüber sprechen, wie cool es ist, Migrationshintergrund zu haben, aber wir sollten auch mit den anderen Mitgliedern unserer Gesellschaft sprechen, weil ich glaube, die meisten interessieren sich wirklich dafür. Sie bekommen die Geschichte nicht zu hören. Sie denken bei Migration immer ein total was Schweres. Leute, die aus einer Not heraus migriert sind, denen es gar nicht gut ging, denen so viele Kompromisse gemacht haben. Aber voll oft ist Migration eine total schöne Geschichte. Bei uns, die Mamas, sind voll oft Liebesgeschichten. Mamas, die für die Liebe gekommen sind und geblieben sind. Aber manchmal ist auch purer Zufall, wie man dann doch nach Deutschland migriert ist, obwohl man eigentlich nach Amerika wollte. Also alle wollen in die USA. Aber irgendwie ist man dann doch in Deutschland gelandet. Es gibt so viele schöne Geschichten und so viele verschiedene Gründe. Und ich glaube, gerade bei der zweiten Generation ist so viel Freude und Stolz da, dass wenn man sagt, hier, weißt du was, dein Kartoffelbrei, der schmeckt mit Kurkuma noch besser. Das sind so kleine Tipps, die muss man halt untereinander austauschen. Und dafür sind dann auch Leute mit ohne Migrationshintergrund dankbar oder mit unterschiedlichen Migrationshintergründen. Ja, ich als mit indischem Migrationshintergrund, nordindischem, ich erzähle ganz andere Geschichten als die Tochter mit dem südindischen Migrationshintergrund. Und Melissa, als überall hin schon migriert, von einem Kontinent zum anderen, hat noch ganz andere Geschichten.
Ich bin einfach confused. Meine Status ist confused. Aber stolz.
Ja, genau.
Und happy darüber. Ja, also unterstützen kann man verschiedene Arten, ja, wie man gesagt hat. Wir werden auch mehrere Geschichten sammeln. Also wenn jemanden die Geschichte von ihrer Mama erzählen will, dann auch in Kontakt mit uns kommen bei Facebook oder unser E-Mail. Das steht auf der Coming Soon Page. Wir werden auch verschiedene Rezepte sammeln, weil
cool.
Unser Buch hat auch Rezepten, die Lieblingsrezepten von den verschiedenen Mamas, die wir interviewt haben. Wir haben eine Partnership mit einer Universität, Minerva School, und die sammeln für uns gerade die verschiedenen Restaurants in Deutschland, die vom Female Migrants geleitet oder geführt sind. Ja, also wir werden auch eine Interactive Map machen, wo man die verschiedenen coole Restaurants von Migrant Mamas oder Migrant
Daughters
geleitet sind. So, wenn jemand das was kennt, auch
Bescheid sagen. Also das Buch sind Migrant Mamas, aber wenn man eine coole Migrant Sister hat, Migrant Papa, ja, Migrant Onkel, Migrant Freundin, wir teilen das alles. Es geht eigentlich mehr darum, was für einen Einfluss hat Migration auf mich. Und wenn deine Bestie Migrantin ist und das hatte total einen coolen Einfluss auf dich oder du hast eine coole Geschichte, dann teilt die gerne mit uns, weil selten wissen Leute selber, wie cool die Geschichte ist. Da muss jemand anderes einem sagen, hey, die Geschichte ist cool, die muss erzählt werden. schön. Danke auf jeden
Dankeschön
Fall.
Dankeschön fürs Teilen. Ja.
Wir werden dann die ganzen Links raussuchen und dann irgendwie in die Infobox schreiben, damit Leute euch ganz easy kontaktieren können.
Ja, das ist sozusagen gerade ein bisschen schwierig, weil gerade umstellen
Social Media
sind.
Ist okay.
Ja, ja, Social Media klappt okay. Alles, aber wir stellen halt gerade alles so ein bisschen um, deswegen ist die Homepage noch, aber in 2 Wochen ist die auch dann.
Ja, ja.
Wir müssen das Ganze ja auch erstmal schneiden.
Ja, ja. Ja, ja, aber bis dahin wollte ich gerade sagen, ich glaube, dann haben wir so ein bisschen System, aber wir haben zum Beispiel früher uns My Migrant Mama genannt und jetzt nur Migrant Mama und deswegen waren wir gerade auch mal, ah, verdammt, egal, weiter. Es ist dann halt Migrant Mama, My Migrant Mama, es ist irgendwas ja. Mama.
Ja. Aber auf Social Media Migrant Mama.
Okay, voll cool.
Genau.
Dankeschön.
Dankeschön.
Okay, wir sind immer noch bei dem Migrant Voices in Social Media Event und wir sind hier mit Tao von Deutsche Asiatinnen Make Noise. Genau, Tao, wenn du möchtest, kannst du gerne vorstellen, was ihr so macht.
Genau, also DAM ist eine aktivistische Gruppe, die sich für die Sichtbarmachung von deutsch-asiatischen Perspektiven einsetzt. Und wir machen verschiedene Sachen. Also wir haben damit angefangen, dass wir gemeinsam auf Demos gehen und haben dann weiter mit so Spoken Word Events gemacht. Und arbeiten gerade auch an einem Zine, wo wir verschiedene Stimmen gesammelt haben und die würden wir dann alle publizieren im Januar.
Und seid ihr hauptsächlich in Berlin aktiv oder ist das
ja,
auch deutschlandweit?
Genau. Ja, also wir sind hauptsächlich in Berlin unterwegs.
Wie kann man bei euch mitmachen oder euch unterstützen?
Also uns findet man online auf Facebook und wir haben auch einen Blog, leider kein Instagram oder Twitter.
Richtiger Fan. Das war gerade Sana. Sana, jetzt musst du herkommen. Ja, ja. Okay, Sana kommt nicht. Okay. Okay, Social Media, Facebook, Blog. Kann man euch irgendwie unterstützen? Als Ally zum Beispiel? Kann man euch zum Beispiel finanziell unterstützen? Oder
ja, auf jeden Fall. Wir wollen bald ein Crowdfunding starten. Wir fangen jetzt auch so langsam damit an, Merchandise zu machen und sowas. Und ja.
Dann vielen Dank. Wir machen auf jeden Fall ganz viele Links in die Infobox, damit Leute euch finden können.
Dankeschön. Also uns ist es ganz wichtig, dass wir halt Offline-Aktivismus machen. Deswegen sind wir online auch nicht so krass vertreten. Wir haben halt so das Wichtigste, Facebook und Blog. und genau, ja, also wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch einfach bei uns. Und genau, wir treffen uns und quatschen.
Ja. Ja. Hallo, wir sind wieder zurück. Wir sind gerade bei dem Event We Are Not Same, Same, But Different. Bei der Veranstaltung geht es um verschiedene Perspektiven innerhalb der asiatischen Diaspora und einfach das Aufzeigen von Diversität, was da alles hintersteckt. Und es gibt ja verschiedene Kunstausstellungen, Installationen, super gutes Essen. Oh mein Gott, wir haben gerade das beste Essen ever gegessen.
Yep.
So lecker. Immer noch so den Geschmack im Mund. genau, und es ist voll schön hier. Ich habe gerade voll viel Spaß.
Ja, genau, nach so mit den Tagen irgendwie viele coole Leute kennengelernt zu haben. Es sind sehr viele Eindrücke auf jeden Fall. Also fast schon überfordernd, aber super inspirierend. Es gibt hier mega coole Ausstellungen. Talks, die genau mir einfach Spaß machen zuzuhören. Ja.
Ja, wir haben auch noch ein paar coole Leute kennengelernt. Wir müssen auf jeden Fall die noch irgendwie bequatschen, dass wir ein kleines Interview mit uns machen, damit wir euch die Leute auch vorstellen können. Mhm. Und sonst, wie findest du es heute Morgen eigentlich?
Der Young Migrants Teil. Mhm. Der Young Migrants Teil war anstrengend. Es hat sehr wie Arbeit angefühlt, aber es waren voll viele coole Gespräche auch dabei und sehr viel bereichernder Austausch für mich. Und bei dir?
Ich fand es auch sehr anstrengend. Also wir hatten so einen Stand und es kamen dann halt so Leute zu uns, aber ich hatte das Gefühl, manche Leute hatten eine sehr fordernde Haltung, so von wegen so, jetzt erzählt mal. Hm.
Und ich fand, es waren auch ein bisschen zu viele weiße Personen da. Also, weil für mich, also ich hätte mir das vielleicht ein bisschen anders einfach vorgestellt. Ich dachte, das wäre hauptsächlich so BIPOC, also BPOC oder also migrantisches Vernetzen. Aber ja, dann waren halt schon auch so weiße Personen da, die eher so eine Konsumierenhaltung hatten. Und das finde ich dann schon manchmal auch ein bisschen anstrengend und nervig. Und einfach so das in Frage stellen, was für Erfahrungen wir machen, ob wir als asiatisch markierte Person überhaupt Rassismus-Erfahrungen machen.
Ja.
Das ist schon nicht so cool. Genau, aber ihr habt ja auch die paar Gespräche, die wir noch geführt haben, mitgehört. Also es gab auf jeden Fall richtig coole Leute auch und es war voll schön, diese Gespräche zu führen. Genau. Wir melden uns später wieder, wenn wir die Leute bequatscht haben, ob sie mit uns reden und aufnehmen wollen.
Ja, jetzt gleich hoffentlich.
Okay, wir haben jetzt eine Person hier und werden jetzt ein Gespräch auf Englisch führen. Wir sind übrigens gerade im Fahrstuhl, um einen ruhigen Ort zu finden. Genau. So, would you like to introduce yourself?
Sure. My name is June Chua and I'm a Canadian recovering journalist who lives in Berlin. And I am also a podcaster. So I started a podcast here in Berlin with my Mexican friend, Maria, and it's called Empire of Dreams. Should I explain it a bit more?
Yeah.
So Maria and I met at a party, which is very much Berlin, and we realized that we both wanted to do something creative. But then she looked at me, and I said, what about? She just said, migration, and my... And I had these shivers. And then I looked at her, I said, but in a different way. She said, yes. And because I have a journalism background and documentary, and she has an audio artist background, we decided we would do something that was a creative way of tackling concepts of migration. And we don't use the word migration a lot. So we say Empire of Dreams is about the movement of humans across time, space, cultures and borders, and that sounds exciting, not like a bad, negative, horrible thing. So one of our topics was, what is home? And I find it hard because my parents are Chinese from Malaysia, and we migrated in the 70s and so to Canada. And so Canada is a wonderful country. But at the same time, I've traveled a lot, and I love places like South America, all the countries in South America, you know, Peru and Bolivia and Colombia. And now I live in Berlin, and I have that strange feeling of being here and nowhere. And at the same time, my family, they feel very Canadian. But it's such an individual thing, because I'm the one that left home in the prairies of Canada to live in the big city, to travel, and now I'm all the way in Berlin. And if you ask my family, you know, they live in the same area of Canada for so long, and I'm the only one who left. But I feel very comfortable in a place like Berlin. And so you know, the question of many people is, where do you belong? And, you know, I don't have, and everyone says, is there an answer in your podcast? I said, the best part is there's no answer, because everyone has a different answer. Where is home? Is home a certain food? Is home your mother? Is home an actual house somewhere? And for me, my only answer, I quoted Hermann Hesse, which was something like, where friendly... This is a terrible quote that I'm doing. Something like, friendly faces or people intersect. That's a kind of home.
Yeah.
You know, and my friend said to me, my Canadian friend said to me, home is community, June. It's your whatever community. And it could be anywhere. So I think that was one episode that we did that I am very proud of. And because it elicits so much responses from people.
We kind of did a similar episode. We called it Fernheimweh. You know, Heimweh is like homesickness.
Yes.
And Fernweh is like the distance, but it's like Because there's also the word Fernweh, I don't know if you know that one.
Yes, I do.
So it's a combination of both. So that's like a longing for something.
Yes.
But you're not really sure, or a longing for belonging, or something like that.
Yes. Well, this is interesting because our current episode that we just launched about a week ago is called Longing for a Place You've Never Been. And this is another creative way of tackling longing for anything, really, people, home. But the topic itself is actually about migration in a way, because it is actually about migration, because a lot of people, whether they are Mexican migrants crossing the desert or someone swimming the sea to get somewhere, and I met a Syrian refugee who actually swam the seas for hours to get to Europe. He's longing for a place he's never been, and where he's never been is really about a dream and a place of safety, and again belonging, and you know, to live out your dreams. So, yeah.
Definitely, like what comes to my mind, not in case of like when we talk about flight migration or anything, but when it comes to belonging, there was a video we referenced one as well. It's from Taye Selassie, and she talks about don't ask me where I'm from, like ask me where I'm local.
I totally know that video. And we didn't take the video because it's a TED Talks and you have to have special permission, but in our Where is Home part, I found a video of her talking in some other panel about home. And it's a beautiful monologue that she has about having lived in Rome, going to Hong Kong, living in the States, growing up also in the UK. And what I love about that quote that we took, which is not from the TED Talks, was she calls it that it's a form of time travel.
Yeah.
And I just, that also gave me like the we call it heebie-jeebies. Like, oh, she's so right. Time travel. Of course, she's such a good communicator and writer that she used the word, what you are is time traveling. You know?
I love that.
If you go visit, I don't know about your own backgrounds or your homes, but when I go to Alberta in Canada and my mom is cooking curry chicken from Malaysia, it is a form of time travel because I have nostalgia for childhood or a smell of some food, you know? So, yeah.
Yeah, it was so weird when, like, in between, I grew up visiting the Philippines, where my mom's from, every year till I was 15. And then there was an episode of, like, 8 years of my life where I haven't been to the Philippines at all. And I returned and I had this, you know, this longing for being home again and having the food. But then, of course, 8 years, and especially, like, in the suburbs of Manila, stuff changes so quick. And I was there and I was really shocked because I couldn't recognize anything anymore. And then after, it took me a while to adapt again, but then the same, like, the kind of thing that I had for, okay, I want to go and do this time travel, like, it wasn't there, or it was different, it was like, I don't know, like, traveling universe or something. It was really weird, but yeah, it was still quite, like, an experience, and I've spent a lot of time there since, like, just, like, 3 months in a row afterwards, but yeah, it was, like, the same kind of thing, but then different again, because it was such a shock.
Wow, it's a little metaphysical sometimes, like... I don't know how you feel, but having been in Berlin, and I'm sorry, still not speaking German.
No, that's all right.
And I'm trying. But being here and having different, I feel like I have different cultures that I've crossed and in me. And I recently, in the last weeks, been around a lot of Canadians because we were creating this special event called 6 Degrees, and it was about belonging and citizenship. Here in Berlin, we were doing the event. Suddenly, I was encased in sort of this Canadian, with Canadian people and with Canadian ideas of migration and belonging. And I had this strange feeling for a whole day at this event of, which was in Berlin, of being in Canada. You know, like I just, it was the most, and I couldn't explain it to anyone. And then there was a famous female journalist from Canada, and she's Asian, and I watched her on television. She was an investigative journalist, and she was Asian on TV in the 70s and 80s.
And here she was in Berlin with this special event. And I met her. And there she was. And then I had friends from Berlin in this event. So there was this Berlin life here in this event. And this Canadian... And then I just... I started to cry at the event. Because it was... I don't even know how to explain what's happening. Mm-hmm. Like, there's time travel. There's past. There's present. There's future. And then the event was done, and I'm still trying to figure out where I am. Does that make any sense?
Yeah totally. I can totally feel that.
Yeah?
Yes.
Yeah. Yeah. And then I get really emotional because I think about my family. And they've been really wonderful because... they don't understand exactly why I'm in Berlin, but they're happy for me, and it says a lot because my parents are immigrants to Canada, and to think of what they gave up for me to have a good life is something I think about a lot.
Oh, you want to stop?
No, it's okay. But I don't know if it's something that a lot of people who were already Canadian or who are already German really fully comprehend what it means to be a child of an immigrant.
Yeah, today we met two people who are doing a project that is called...
Migrant Mama.
Yeah, My Migrant Mama. And it's really beautiful. So they're collecting stories of like second generation immigrants and who talk about their mothers. And it's really, really nice. It's so beautiful. That's they're making sweet. A book. Yeah.
Oh, I love it. That's so good. Yeah. To honor them, you know?
Yeah. Yeah, and earlier we talked about that it would be so nice to bring our mothers here.
Yes.
Yes. Yeah. It would be so good.
It would be so good for them.
Yeah. I was saying that on the one side, my mom would feel, I think, really empowered in a space like this. Maybe, I don't know, maybe it's just posh what Zina said.
Yeah, well. I said it's a bit posh. Maybe she would feel excluded or that she doesn't really fit in because it looks kind of fancy.
Yeah.
And people are dressed so fancy.
Cool.
So
yeah.
But I think it's important to cross those spaces and to bring the older generation to the new and the new into the old. I used to think my mom wasn't cool, and now I look at my parents. They still. We went to Croatia together.
Oh, nice.
My 76-year-old mother and my 81-year-old father, and they were fantastic. And that's my mom talking. And I realized that you could treat them just as individuals too. And when we were really hot and feeling stressed, I would say to them, do you want some ice cream? And, you know, my elderly parents, their face lit up. And my dad's like, ice cream where? I did this to them almost every day in Croatia because I wanted some relief too. And we just had lots of ice cream and they were so happy.
So nice.
It's to treat them also as people and not just my parents. I mean, of course, it was really great. But there they were, just people enjoying ice cream.
Yeah.
You know? And I also think we have so many different levels of knowledge, like because they know so many things that I don't know.
Yeah.
And I think when I grew up, I was kind of unfair because I thought, why doesn't my mother know this? Or why does she speak German like that? Or stuff like that.
Yes.
And then kind of treating her like she's stupid or something.
Yes.
And this is such an awful thing. Yes. And I think this happens to every second generation who's talking to their parents.
Yeah.
And then that there's a point later where we realize like how bad this is,
and how brave they are.
Yes.
That no matter what they're speaking with an accent or whatever.
Yeah.
But as someone very wise said, if you hear someone speaking English with an accent, it is a sign of bravery.
Mm.
And I never knew that growing up, right?
Mm.
And now I see it so differently because I'm in Germany. Not able to pronounce Stadt or Zeit or Zeit or I don't know what. Leitungswasser, you know? Yep. And everyone looks at me like, what do you want? I'm like, I'm in your restaurant. Give me Leitungswasser. Oh, you want some water from, yeah. Okay, thank you.
Yeah.
You know, and I have it easy. Let's face it. I don't have children, and I'm not taking a whole family from another country to another country and have to make it. So, but at the same time, it's stress, and I feel like the stress of still being an Auslander from a developed country, and it's still extremely stressful. And I just think what my parents did was beyond courageous. You know, and that's cool. Yeah. That makes them cooler than anything. And it took me so long to realize that.
Yeah.
I don't know.
Yeah. Yeah, these projects are so important.
Yeah.
Yours too. I'm really looking forward to this one.
Yeah.
it's a little more creative way of doing a podcast, you know?
Yeah.
Yeah, I'm going to listen to it on our way back to Frankfurt.
Yeah,
a train ride ahead of us, so...
Yeah, I'm doing that tomorrow.
And I actually mean it. I would love to come and see Frankfurt. Because I understand it has an office of multiculturalism.
Really?
Yeah, it does. But, I don't know, so many layers of Frankfurt that are weirdly connected to each other. Of course, there's like this really high rate of migration and post-migration in Frankfurt. But at the same time, it's really like a city of banks. And, of course, it works in banks. It's like... a lot of rich white people, and you have this really high contrast in Frankfurt, and not really like a lot of spaces like in Berlin or Hamburg or something where you have like autonomous self like sustained spaces, and they're very, very few, and they're very white. So yeah, it's a city of very different, it's weird. A lot of people don't like Frankfurt. I do, but like I do understand how a lot of people don't.
I'm intrigued by it, actually.
Yeah,
you know?
Yeah, come visit.
I would love to see it, actually.
I should
get out of the Berlin bubble, as we said.
So getting back to your podcast, is there a way like people can support you? Do you have a Patreon or anything else?
We don't have a Patreon, but what we... You're right. We were thinking of a Patreon, and we are on Facebook, Empire of Dreams podcast, on SoundCloud, iTunes, and Facebook. And what we would really like is for people to obviously like and support the page to show that we have an audience. And as with any podcast, we think there's only 12 people listening. We're not sure. I like to think that there's, you know, 50. I think all podcasts are not fighting each other, but looking for space to show themselves. Mm. And it would be nice, I think, maybe all of us who do these unique podcasts somehow maybe need to get together and support each other.
Yes.
Because that's the only way, like each podcast supporting each other, getting audience from other podcasts.
Yeah.
And I think that's the way they do it. But... part of it is because it's an endeavor that you just want to do, and you do it despite the fact that you don't have the money to do it, but you just do it. And in many ways this is great, and it's in many ways this is not good, because you should get paid for your labor.
Yes.
So weird. Zina has been leaving Frankfurt, or Zina is like quite, or I feel like you're quite more like a lot more on the road than I am this year at least. And, like, since we started the podcast, I haven't been able to leave Frankfurt once because, like, I have a lot of mental health issues going on. I couldn't leave the city, like, to work or anything. And now doing this podcast for half a year or something, yesterday and today the responses were overwhelming. They were so great, and so many people were grateful that we're doing this. And it was, like, Zina was always telling me when they went somewhere else to... And, hey, I met a fan, like, and it was really important to them or something. I've never experienced that, and now it's... stepping out of my bubble in Frankfurt for the first time was really amazing to see all these people saying, hey, it really means a lot to you, to me, what you're doing.
Yeah. I think that's the thing about any labor you do in life. Having worked in all kinds of places, yes, you need money to live. I'm not against that. I would love lots of money. However, if you do it only for the money, it's terrible.
Yeah.
It lasts so little, and it eats at your soul.
Yeah.
So it's good that you're doing this, and that people love what you do, because the only thing worth in life that I've ever done, I took a risk on, and I had to really think about how much money was I going to make out of this. Maybe none, but I did it anyways. And it's those are the projects that I'm proudest of that people have told me, you know, that made a difference in my life, where I really enjoyed what you created. And wow, that's unbelievable. You can't buy it. Yeah. That's what it is.
True.
You can't buy it. Like being in a strange building in the middle of Neukölln in a elevator with two people I never met before, discussing very personal things, but enjoying it very much. And this is the reason why, you know?
Yeah. So thank you.
Thank you so much. Oh, wow. That was amazing. That was way more than I expected.
Me too.
Okay, zweite Runde Fahrstuhl. Wir sind jetzt hier mit Ezra.
Ha!
Möchtest du dich ein bisschen vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Ezra. Ich sage jetzt nicht, wie alt ich bin. Ich habe das Gefühl, man macht das nicht mehr. Ich bin Videojournalistin, Videoproduzentin und Moderatorin und habe meine eigene Talkshow gestartet vor ungefähr 6 Monaten.
Die ist übrigens ultra nice.
Danke.
Ich liebe die.
Danke. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, worum es da geht?
Ja. Also BlackRock Talk basiert hauptsächlich auf dem Prinzip der Zugänglichkeit. Es hört sich super krass an, aber es bedeutet eigentlich nur so viel, dass wir Themen behandeln, die einfach mal irgendwie interessant sind für Leute in unserer Zielgruppe. Und unsere Zielgruppe sind halt Menschen zwischen 18 und 25, die in Deutschland leben und irgendwie in Bezug zu... Ich will nicht sagen migrantisch, weil es immer so ein problematisches... Das sind irgendwelche Leute. Also. Ich sehe erst dich im Spiegel, dann sehe ich die. Geil. Lustig. Ist unsere Zielgruppe hauptsächlich Menschen, die nicht weiß sind, also Menschen der globalen Mehrheit. Die Menschen werden auch bei mir in der Talkshow nur eingeladen. Und wenn ich sage, halt auch zugängliche Themen, ist es so gemeint, dass wir Themen aussuchen, die vielleicht gesellschaftspolitisch sind, aber irgendwie popkulturell verpackt werden. Das heißt zum Beispiel, unsere letzte Folge war ja Kendrick Lamar in Alabama und wer was wann wo sagen darf. Das war total cool. Wir sprechen halt darüber, okay, gibt es eigentlich so Sprachzensur, macht es Sinn oder ne? Welche Macht hat eigentlich Sprache? Das kann halt ein super akademisches Thema sein, ist es aber in dem Fall nicht, weil wir halt quasi wirklich Kendrick Lamar benutzen. Eine ganz spezifische Situation, wo dann jede Person, die irgendwie so irgendwie Hip-Hop hört oder irgendwie popkulturell unterwegs ist, dann irgendwie Zugang zu diesem Thema findet. Also das ist BlackRock Talk so ein bisschen.
Du meintest gerade auch wir, das heißt, ihr habt so ein ganzes Team?
Ja, Mann, das ist richtig voll cool. Ich freue mich übertrieben, wenn ich immer über die reden darf. Wir haben ungefähr, ich glaube, 8 Leute in der Produktion. Das sind diejenigen, die dann quasi am Produktionstag arbeiten. Wir haben Elliot, der Lichtmensch. Wir haben Hamid, der Tonmensch. Wir haben Bimi, Bildmischerin, da wird Nilgün anfangen. Ihr hört auch schon an den Namen, dass ich da auch viel auf Diversität setze, dass wir eine starke Repräsentation haben. Und dann haben wir natürlich auch auf der redaktionellen Seite Menschen im Social-Media-Team. Wir haben Nadesh, die krasse Projektmanagerin und Produktionsleitung, obwohl Produktionsleitung ist sie nicht mehr. Nadesh, die Projektmanagerin und Set-Aufnahmeleitung an Tagen der Produktion. Hi.
So, we are going up.
If you push the button, we will be going up. Geil. Und dann haben wir auch noch Kila im Boot, die die Untertitel macht für uns. Sowohl das Transkribieren als auch das Übersetzen ins Englische. Mhm. Also wir sind, glaube ich, ungefähr gerade 15 Menschen ungefähr. I think.
Magst du ein bisschen darüber erzählen, wie diese Idee gewachsen ist? Wir kennen das ja, oder auch die Leute, die uns zuhören, kennen das so ein bisschen aus unseren so viel. Vielleicht die Produktionsqualität am Anfang war so ein bisschen learning by doing, dann so die Idee, okay, wir machen es jetzt irgendwie. Und bei euch war das ja von Anfang an ziemlich krasse Produktionsqualität.
Krass finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Überhaupt nicht, wirklich. Guckt euch mal meine erste Folge an. Also wir hatten bisher nur 3 Produktionen. Wir haben an der ersten Produktion 2 Folgen produziert. Mhm. Ich sehe da einen riesen Unterschied in der Produktionsqualität, ne? Weil beim ersten Mal, wir haben da irgendwelche Leute hingestellt, die hinter die Kamera, so, mach einfach, dreh einfach, es ist ganz unscharf, es wackelt viel. Es ist auch, ne, irgendwie, das sind dann irgendwie, das ist dann gefühlt, worauf ich hinaus? Ach genau, da sind dann ungefähr gefühlt 20 Menschen am Tisch und voll ausprobiert. Und ich habe mich redaktionell nicht so also es war einfach nur so drauf losgemacht. Jetzt sind wir schon viel mehr so, ne? Wir haben ganz klar Struktur, wir haben Menschen, die dann wirklich auch Kameramenschen sind und wirklich, ne, Elida, Joel und Attila, die dann wirklich ihr Ding an der Kamera machen. Wir haben, unser Ton ist halt viel, viel besser, wir haben ganz andere Technik, also es ist wirklich... Also krass, dass du das so wahrnimmst.
Aber ich habe das auch so wahrgenommen. Wirklich? Ich habe die erste Folge geguckt, war so krass. Da steckt schon so richtig viel Geld dahinter. Das ist krass, so professionell.
Mann. Ey, aber es war so ein Film, die erste Produktion zu wuppen. Ich habe das ja alles alleine vorbereitet. Also doch, ich habe das alles alleine vorbereitet. Ich bin an dem Tag, ich glaube, durch ganz Berlin gefahren, um diese drei Kameras zu holen. Von drei verschiedenen Freunden. Von drei verschiedenen Freunden durch ganz Berlin gefahren. Damit wir das produzieren. Und dann auch mit Tontechnik ausgeliehen. Es war ein Hasse, der sich aber mies gelohnt hat.
Voll.
Ja.
So gut.
Okay, wow, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich dachte, da war schon alles irgendwie vor Ort und Leute sind da hingefahren und dann war das irgendwie.
Ey, hör auf, Digga, ich platze gleich, das war so krass, Mann. Aber schon der Gedanke dran. Aber ich glaube, das ist genau das, woran von ich mich nicht abschrecken lassen wollte. Und ich glaube, auch jeder anderen Person sagen würde, so, das gehört irgendwie auch mit dazu am Anfang. Und dann einfach auch reinwachsen und dann wissen, okay, was brauche ich, damit es nicht wieder so stressig wird. Ne? Das ist ja genau dieses Lernen, dieser Lernprozess.
Mhm.
Genau.
Habt ihr schon, oder falls du es sagen darfst, habt ihr was geplant schon für die nächsten Folgen?
Wir produzieren morgen. wir produzieren zum Thema vier Blogs, vier Blogs, diese Serie, ja, diese Serie einfach. Kennt ihr die?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, ich finde es, ja, ich bin auch so immer so, viele von den Menschen, die das gesehen haben, finden, dass es eine sehr, sehr, sehr gute Produktion ist. Es ist eine deutsche Produktion und deutsche Produktionen sind ja eigentlich sowieso immer im Vergleich zu den Staaten ja relativ nicht so gut irgendwie. Auch storytechnisch sind die nicht ein bisschen lahm. Das ist aber eine, ich kriege die Krise, wenn ich schon darüber rede, eine Produktion oder eine Serie über eine arabische Großfamilie, die in kriminellen Geschäften unterwegs sind.
Ah,
oh mein Gott, ich bin platzen.
Ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die krass suchten.
Ja.
Und das so richtig heftig finden.
Ja, und es ist total krass.
Und es spielen auch voll viele Rapper mit, oder?
Voll.
Ja.
Total. Und da sind richtig viele Freunde von mir, die das richtig hart feiern. Und ich bin einer der wenigen Menschen, die das überhaupt nicht feiern. Deswegen machen wir eine Folge dazu. Und was ich ganz toll finde, ist, sie haben vier Männer am Tisch, die alle muslimisch gelesen werden, rassifiziert werden, erkannt werden. Ob die jetzt Moslems sind oder nicht, das ist eine andere Frage. Mhm. Und ich finde es halt voll schön, weil ich habe noch nie im deutschsprachigen Raum irgendeine Talkshow, irgendeinen Raum gesehen, wo einfach nur Männer, die muslimisch aussehen, sprechen dürfen und sagen dürfen, was sie wollen. Ich freue mich übertrieben drauf. Gleichzeitig ist es auch eine riesen Verantwortung für mich. Und ich merke auch schon seit zwei Wochen, bin ich so, scheiße, ich darf es nicht verscheißen. So. Und es ist dann, tatsächlich hatte ich letzte Woche schon so einen Moment, wo ich original Angstzustände hatte. Und ich dachte so, scheiße, Mann, ich kann dem nicht gerecht werden. So, ich schaffe gerade einen Raum, wo diese wunderschönen Männer einfach richtig wunderschön sein können und dürfen. Aber ich muss dem ja auch irgendwie einen Rahmen geben. Ja, es sind einfach Filme, die mir im Kopf abgehen. Hm. Aber die machen das bestimmt richtig, die sind sowieso Bombe. Ich muss eigentlich gar nichts machen. Ich muss mich immer nur entspannen.
Oh, ich freue mich schon voll drauf,
ja, zu
sehen. Ich auch, Mann.
Das verlinken wir dann auch alles. Wir machen immer so Infoboxen.
Ach, gerne,
alles,
danke.
Kann man euer Projekt irgendwie supporten? Gibt es da Möglichkeiten? Wir hatten mit anderen Leuten schon über so Crowdfunding oder so Patreon geredet, ja, oder so. Habt ihr irgendwas, wo ihr Bedarf habt?
Ja, ihr könnt uns auf jeden Fall supporten, indem ihr uns einfach folgt auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, YouTube und Facebook, über uns quasi auch teilt, aber uns auch Feedback gibt. Ich glaube, das ist das, wie ihr uns am besten supporten könnt. Einfach sagen könnt, hey, das ist richtig gut gelaufen, drei Punkte, und dann auch drei Punkte sagen so, ey, das ist kacke gelaufen, mach das besser, zack, 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 damit wir auch wachsen können und damit wir nicht... damit wir irgendwie ein Community-Projekt bleiben. Und das ist mein Traum. Das ist BlackRock Talk, ist halt nicht irgendwie von einem Sender oder von irgendjemandem aufgebaut und es geht dann an die Massen, sondern es wird quasi in Wechselwirkung mit den Massen gemeinsam hochgezogen. Mhm. Und das ist das, wie Leute, ZuschauerInnen und Menschen uns supporten können.
Ich habe noch eine Frage, weil unsere aktuelle Serie oder die jetzt auch, wenn wir das veröffentlichen, noch gar nicht fertig ist. Genau. Weil du gesagt hast, so Angstzustände und keine Ahnung, wie viel Arbeit dahinter steckt hinter der Produktion von BlackRock Talk. Was machst du? Oder hast du irgendwas, was du machst, um es so ein bisschen abzuschwächen, um klarzukommen, um runterzukommen, so, was auch oft und deshalb einfach geschrieben wird?
Beim Namen nennen. Ganz klar einfach ehrlich zu sich selbst sein und einfach eingestehen, dass es gerade einfach Angstzustände sind. Und da bin ich auch in einem Prozess, der... Hi!
Hello.
Where are you going?
We're just here.
We're chilling.
How did you go down? Zero.
Hermannplatz.
Hermannplatz, genau.
Sorry,
yeah, we're doing an interview, but it's all right.
It's okay.
You're now on the interview.
Hey, but this is the person who does the t-shirt.
Yes, that's me.
Great t-shirt.
I wanted to get one, but it was the wrong size.
Oh, no. But tomorrow there's going to be a workshop, so you can just bring your own t-shirts. And
Yeah.
Oh,
my goodness.
At 3.
Yeah. It's exactly when I'm working, but have a great workshop and then have a great interview.
Yeah,
bye.
Bye.
What a nice bye.
Ein süßes Mann. Ey, die machen mir so Angst. Guck mal, keiner sieht mich von
denen. Voll witzig. Dabei sind wir doch eigentlich so angeleuchtet. Das heißt, eigentlich müssen die uns sehen.
Die sehen uns original voll. Aber wir sehen die nicht, aber egal. Was war das Letzte, was ich gesagt hatte?
Ach, beim Namen nennen.
Ach so, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, so genau kann ich das noch gar nicht sagen, weil ich selber noch dabei bin, herauszufinden, wie ich damit umgehen möchte. Ich habe für mich herausgefunden, dass es mir hilft, erstmal die Scheiße beim Namen zu nennen und einfach sich einzugestehen, dass es gerade einfach schwierig ist. Und dann auch wirklich Ventile finden, das funktioniert gerade ganz gut. Also Sport machen, tanzen, weil ich bin nicht die Person, die gerne darüber spricht. Also ich bin jetzt zum Beispiel heute in der Lage zu sagen, hey, ich hatte Angstzustände noch vor einer Woche. So, ich bin gerade in einer Phase, wo ich nicht so kräftig und stark bin. Gleichzeitig bin ich jetzt zum Beispiel nicht in der Lage zu sagen, was es ist. So ganz, also ich kann nicht genau sagen, was alles in mir auslöst und sowas. So weit bin ich noch nicht. Aber da bin ich trotzdem ganz stolz auf, dass ich da in die Richtung gehe. Und ja, wie gesagt, irgendwie Ventile suchen und gucken, dass die Menschen, denen ich vertraue, mich irgendwie auch auffangen können und denen auch das Vertrauen schenken, dass sie da sein können für mich. Ja.
Cool. Ja, voll gut, danke.
Willst du noch was fragen?
Okay, dann danke für das Gespräch.
Hallo, jetzt ist Sonntag und wir sitzen hier bei Tao. Genau, ich bin zu kurz vor der Abreise. Sina macht heute noch den Siebdruck-Workshop. Und wir haben gedacht, wir erzählen euch so ein bisschen unsere Eindrücke und so, bevor wir jetzt irgendwie wieder an zwei verschiedenen Orten sind. Genau, magst du irgendwas dazu sagen, wie deine letzten Tage hier waren?
Voll krass, also voll schön. Also es war super intensiv, würde ich sagen. Wir haben so viele tolle Leute kennengelernt und voll die schönen Gespräche geführt. Manchmal ist sowas aber auch einfach sehr anstrengend. Deswegen bin ich, glaube ich, einfach so ein bisschen kaputt und jetzt auch erkältet, weil es hier die ganze Zeit so kalt ist. Und ich freue mich mega, dass ich heute noch einen Tag da sein kann und irgendwie noch weiter auf dieser Veranstaltung mitmachen kann und auf den Workshop. Und auf mehr Interviews hoffentlich auch. Ich will auf jeden Fall mehr Interviews auch noch machen mit Leuten.
Ja, ich fand es ähnlich. Ich war da den Tag davor ja auch auf einer Konferenz zu Rassismus und Differenz in der politischen Bildungsarbeit. Und da war es auch, also ähnlich auch, dass Leute mich auf dem Podcast angesprochen haben und voll das gute Feedback gegeben haben. Also auch danke auf jeden Fall an alle Leute, die uns dann so persönlich Feedback geben, weil es super wichtig ist, was auch in dem Audioschnipsel mit Ezra angesprochen wurde, quasi, dass sowas ja auch von Feedback lebt. Ich bin aber auch mega fertig und ich bin froh, dass ich jetzt gleich, also es ist jetzt so 11:45 und ich so am Abend schon in Frankfurt bin, weil ich merke, ich brauche auf jeden Fall nach sowas einfach einen Tag, am besten einen Tag frei. Aber ich muss morgen schon wieder Lohn arbeiten, deswegen bin ich ganz froh, dass ich ein bisschen Auszeit bekomme, um die ganzen Eindrücke zu verarbeiten, die jetzt die letzten Tage entstanden sind. Und du gesagt, das war voll viel emotional aufwühlend auch, voll gut, voll das gute Feedback. Das ist auch das erste Mal, dass ich irgendwie so von außen Feedback bekommen habe und so. Ich war nicht so viel aus Frankfurt draußen dieses Jahr. Ja, genau. Oh, vielleicht sollten wir die Frage klären, ob jetzt alle sofort nach Berlin ziehen müssen eigentlich.
Nee. Macht man nicht. Okay, alle ziehen immer so nach Berlin. Berlin ist halt schon krass und jedes Mal, wenn ich hier bin, denke ich, ich sollte nach Berlin ziehen. Und es war eigentlich wäre ich lieber nach Berlin gezogen als nach Frankfurt. Oh nein!
nee, dann hätten wir den Podcast nicht gemacht. Und so. Ich werde jetzt auch demnächst nicht nach Berlin ziehen. Also es ist immer so eine Sache, die in meinem Hinterkopf ist, wenn ich so richtig frustriert bin, weil ich so unglücklich mit der Uni bin in Frankfurt. Dann denke ich mal so, ja, ich gehe einfach nach Berlin. Aber nee, jetzt bin ich voll committed in Frankfurt mit Projekten und so. Deswegen wird es auf jeden Fall erstmal Frankfurt bleiben. Aber es ist voll krass, hier geht einfach so viel und so viele Veranstaltungen parallel, allein dieses Wochenende. So heftig. Und ja.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich glaube, also ich weiß nicht, es war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich in Berlin war und Sachen gemacht habe. Und nicht nur so irgendwie auf Zwischenstopp irgendwie kurz Hallo gesagt habe. Ja, ich glaube, ich muss mir darüber Gedanken machen, aber es ist so, hier gibt es halt, ja, gefühlt gibt es hier schon alles und hier sind so viele coole Leute, die Sachen machen und so. Und ich glaube, ganz viele andere Orte haben es voll nötig, dass Leute da bleiben auch und Sachen dort starten und irgendwie ins Leben rufen, Prozesse irgendwie, keine Ahnung, so mitgestalten können. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn ich hierher kommen würde, dann wären die Strukturen da und ich könnte quasi machen, mitmachen, wo ich mitmachen wollte. Aber es muss jetzt nichts mehr neu gegründet werden oder so, also zumindest, ja. Es gibt bestimmt noch immer Bedarf für alles Mögliche, aber... Ja, mir würde jetzt nicht... Also, hier gibt es schon einfach so unfassbar viel. Was die Stadt so cool macht, aber ich glaube auch ein bisschen reizüberflutend für mich zumindest.
Ja, das kann ich voll verstehen.
Danke an Tau, dass wir hier schlafen konnten. Das würde ich vielleicht gleich noch persönlich sagen, liebe.
Ja, die ist gerade im Bad, glaube ich. Wir machen jetzt Sneaky-Aufnahme. genau, ja, ihr hört ja später noch was. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen vom zweiten Tag vom Event We Are Not Same Same berichten.
Mhm. Okay. Okay, ich sitze hier noch mit einer weiteren super coolen Person. Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, gerne. Ich bin Kakaokatze. Das ist mein DJ-Name, mit dem ich schon seit fast 10 Jahren, glaube ich, auflege. Genau, ich habe angefangen als Teenie, weil mich immer genervt hat, dass auf allen Partys, zu denen ich gegangen bin, alle DJs, wirklich alle DJs, weiße Cis-Männer waren. Mhm. Genau, und die meiner Meinung nach Musik aufgelegt haben, die manchmal tanzbar war und manchmal nicht. Und das einfach gemacht haben, um sich selbst zu feiern. Und ich dachte, das geht so nicht. ich will, dass die Leute die ganze Zeit tanzen und nicht zwischendurch Songs kommen, die nicht so tanzbar sind, damit man irgendwie dem DJ dabei zusieht, wie geil er sich selbst fühlt und am Turntable. Genau.
War das schwer für dich, in so Spaces reinzukommen, wo du auflegen kannst? Oder allgemein irgendwie als DJ wahrgenommen zu werden, ohne halt immer so die Asian DJ zu sein?
Also ja, es war schwer, in Spaces reinzukommen. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass ich als die asiatische DJ wahrgenommen wurde, weil ich anfangs auf Partys aufgelegt habe, die Freundinnen von mir organisiert haben. Und die waren überwiegend weiß, aber schon rassismuskritisch. Mhm. Aber ich denke, auch 10 Jahre später ist es immer noch schwer, auf Partys eingeladen zu werden, wenn die entsprechenden Connections einfach fehlen. Mhm. Und meistens, wenn ich auflege, sind das dann wirklich auch heute noch Partys von FreundInnen, die auch POC sind. Mhm.
Du machst ja auch noch ein paar andere Projekte. Mhm, ja. Erzähl.
Ich arbeite auch noch ehrenamtlich bei Coreientation. Das ist ein asiatisch-deutscher Verein. Also er heißt Coreientation, Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven e.V. Und da geht es mir persönlich sehr viel um Community Building. Dafür zu sorgen, dass asiatische Menschen zusammenkommen und Plattformen haben, um sich zu vernetzen, sich auszutauschen und einfach das Gefühl zu bekommen, dass sie nicht alleine sind oder mit ihren Rassismuserfahrungen nicht übertreiben und dass es viele andere Menschen gibt, die das Gleiche erfahren und das genauso sehen.
Kann man irgendwie
Corientation unterstützen oder wie kann man da mitmachen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder Plattformen?
Auf jeden Fall. Wir sind, wie gesagt, ein Verein. Das heißt, Leute können Mitglied werden, Leute können spenden, Leute können zu unseren Veranstaltungen kommen, ihre Ideen, die sie für Veranstaltungen oder Projekte haben, natürlich auch einbringen und einfach aktiver Teil des Community Buildings sein, weil das nur funktioniert, wenn Leute auch kommen. Genau.
Was für Veranstaltungen gab es denn in letzter Zeit?
Dieses Jahr war ganz schön viel los. Wir hatten ein Spoken Word Event. Es gab auch schon immer kleine Konzerte, Filmvorführungen, Diskussionen, Lesungen, Partys. Genau.
Voll gut.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Okay, ich bin hier jetzt noch mit einer weiteren Person und wir machen das Interview auf Englisch. So, tell me about yourself and what you did today or yesterday as well.
Okay, so I'm Drago. I'm from China, Xi'an. And I'm a full-time fashion brand manager, but also like, in my free time I do photography. And this time I'm really honored to be in the You're Not The Same event. And I have a photo collection about queer people of color, mm-hmm. with different age, different body type, different race, different gender identity, and it's just showcased that what really queer community is about.
Mm. So when did you start doing photography?
I started like 3 years ago. I never thought I would start doing photography, but I thought the photography world really need to change on the aesthetics because it's really affecting the people, what they really think about what beauty is. Mm. So I started using my photography as a language to translate my will of beauty is.
Mm. So are there like galleries or places where people can go and visit and see your artwork?
Actually, I'm not really like portraying myself like a professional artist, mm. but I think my best gallery is my Instagram, even though I really hate social media because social media is really portraying a lot of like wrong image about people.
Yeah.
But I think also it's a really good way to showcase that what you really think about this world and really showing different diversity. So you can check me on my Instagram at Drago XIE Xie.
Yeah, I'm gonna put that in the info box.
Okay.
So
thank you.
We have an info box and we put all the links there.
Yeah.
Cool. So how did you like the event?
Well, I really loved the event because I actually really impressed that there's an event about empowering Asian community,
mm.
and it's really important to have a voice and platform for Asian people to spoke up, to speak up.
Mm-hmm.
And I think it's the right time right now where actually for Asian people have an event that representing Asian people.
Mm. Yeah, totally. So what's the favorite part that you had today or yesterday?
I think the favorite part is the comments from the people, like they're really telling me like, oh, I really get so inspired by your photos,
yeah.
and they really share their stories with me,
mm-hmm.
and actually their view on my art actually inspire me more to do the future art, to make me more want to change what people really think about what beauty is, what
mm-hmm.
really people think about breaking the stereotype and try to be perfect, including everyone
mm-hmm.
in the daily life.
Yeah, I had this feeling too, like everybody is so loving and sharing,
mm-hmm.
and I was really inspired as well. So many people were coming up and saying, like, yeah, I'm listening to your podcast, so
mm-hmm.
nice to meet you
yes.
here, I know your voice.
Yeah.
Yeah, and sharing their stories, and it's so nice that this event is so much about sharing stories and experiences and how much we have in common.
Mm-hmm. That's really show that Asian people do care,
mm-hmm.
and they really want to make a change, they really mm-hmm. want to make a voice. That actually inspire us as artists to do more, to make more change, to be more powerful and make more bold move
mm.
for the future to actually really make a change
yeah.
in Europe, I think, even in the world.
Yeah.
Okay.
Thank you so much.
Thank you. Thank you for inviting me. I'm really honored.
Okay, es ist 1 Uhr nachts und ich bin gerade am Frankfurt Hauptbahnhof
und warte auf die S-Bahn. Gerade angekommen aus Berlin. Und Kuso ist ja schon heute Mittag gefahren, deswegen hört er jetzt gerade nur von mir. Aber ich dachte, ich mache noch so einen kleinen Abschluss für die Folge. Genau. Super fertig eigentlich, voll erkältet. Irgendwie war es die ganze Zeit voll kalt. Aber super happy. Also es war so schön. Es war einfach ein wunderschönes Event, wunderschönes Wochenende. Sehr inspirierend. Und ja, ich habe gerade im Zug die ganze Zeit Empire of Dreams, den Podcast gehört, von dem ihr wahrscheinlich jetzt gerade das Interview auch gehört habt. Wow, ist voll der krasse Podcast. Also wirklich wunderschön. Empfehlung auf jeden Fall an euch alle. Und ich bin voll glücklich, dass irgendwie dieses Wochenende möglich gemacht wurde. Also auf jeden Fall riesengroßes Danke schön an Vicky, die das ganze Event ja organisiert hat. So krass, das hat sie ja, die ganze Orga hat sie ja quasi alleine gemacht. Und vielen Dank an alle Leute, die auch ausgeholfen haben. Ich finde das immer voll krass, dass so viele Menschen dann zusammenkommen und irgendwie bei solchen Sachen mithelfen und sowas möglich machen. Also das möglich machen, dass wir sowas genießen können. Ich kenne das ja selber, wie das ist, wenn man solche Events organisiert, dass man dann irgendwie selber nicht so viel davon hat, weil man voll fertig die ganze Zeit ist. Und dass ich voll viel Wertschätzung für so eine Arbeit habe, wenn ich dann einfach nur so als Konsumentin auch zu sowas gehe. Und wir haben so viele tolle Personen kennengelernt. Wir haben leider nicht alle interviewt, haben es auch einfach voll oft vergessen, weil wir irgendwie in Gesprächen drin waren oder haben bestimmt auch nicht. Also es gab so viele tolle Leute und wir haben auf jeden Fall nicht alle kennengelernt. Aber wir hoffen, dass wir irgendwie die alle auch noch oder euch alle noch kennenlernen. Es kamen ja auch super viele Leute auf uns zu und haben uns erzählt, dass sie den Podcast hören und wie viel er für euch bedeutet. Und es ist voll, voll schön und voll emotional für uns auf jeden Fall auch gewesen. Und ja, ich hatte das Gefühl, ich war manchmal voll so socially awkward. und eigentlich hätte ich voll gerne mehr über euch gewusst oder irgendwie mehr nach euren Geschichten fragen sollen, habe ich mir jetzt so gedacht. So, wir erzählen so viel von euch, aber es ist so wenig richtige Interaktion und alle haben so spannende Geschichten. Und dieses Event war ja auch so viel über das Teilen. Es gab zum Beispiel diese eine Wand, mit wo man so Post-its dranhängen konnte, wie ein so Diskriminierung und Exotisierung und Fetischisierung betrifft und wie man darüber fühlt und so weiter. Es gab diese Fishbowl-Discussion über kulturelle Aneignungen, wo dann auch alle Leute mitmachen konnten oder auch eben Events, wo man halt in Gruppen Sachen besprechen konnte und danach zusammentragen konnte. Genau. Also vielen Dank an euch alle für die ganze Liebe, die wir bekommen haben, für so viele Gedanken, die ihr mit uns geteilt habt, die wir miteinander teilen konnten. Und danke fürs Zuhören und dass ihr uns unterstützt. Das bedeutet uns voll viel.
Okay, noch eine allerletzte Ergänzung. Schon im Bett mit Wärmflasche und so. Es war ja das erste Mal für uns, dass wir so von unterwegs und draußen gepodcastet haben. Und es war voll cool, es hat voll viel Spaß gebracht. Und auch diese Interviews und einfach mehr unsere Plattform zu teilen. Und wir würden das voll gerne auch noch mehr machen. Und ihr könnt uns immer gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr zum Beispiel Lust hättet, eine Podcast-Folge mit uns zu machen. Oder aber auch, ihr könnt uns Bescheid sagen, wenn ihr vielleicht eine alleine produzieren möchtet, wir können gerne unseren Podcast als Plattform auch abgeben und ihr könnt so ein Takeover machen, weil es gibt ja auch Themen, wo wir vielleicht nicht die richtigen Personen sind, um darüber zu sprechen, damit es irgendwie ein safer Space ist und so weiter, wenn wir davon nicht betroffen sind. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt und Projekte oder Lust auf sowas, sagt voll gerne Bescheid. Und dann schauen wir mal, wie wir irgendwie das hinbekommen und irgendwie bei der Produktion unterstützen können. Oder falls ihr andere Projekte habt und irgendwie das gerne über Plattformen spreaden wollt, dann könnt ihr uns auch Bescheid sagen. Und wir teilen voll gerne auch irgendwie Veranstaltungshinweise oder Aufrufe für irgendwas. Genau, sagt uns einfach Bescheid. Ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt. Genau, Facebook, Instagram, schreibt uns eine E-Mail. diasporasia@riseup.net. Und wir freuen uns auf jeden Fall darauf, von euch zu hören.